BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich und ich freue mich, dass wir die Martina Fischer mal wieder bei uns begrüßen dürfen. Sie war schon mal bei uns zu Gast, jetzt hat sie ein wunderbares neues Buch geschrieben, es heißt Meine Wildkräuter und darüber werden wir ein bisschen sprechen, Martina, aber natürlich auch über den Almsommer, der gerade erst begonnen hat. Du bist ja auch eine leidenschaftliche Sennerin auf der Alm und machst es schon im 12. Jahr. Heuer sind viele Ziegen mit dabei, hast du mir im Vorgespräch schon erzählt. Wann bist du denn aufgestanden auf deiner Alm, damit du rechtzeitig zu uns ins Studio kommst?
Ja, schönen guten Morgen, Bettina. Ja, heute bin ich um 4:45 ist er weggegangen, um 5 bin ich dann aufgestanden. Und dann gehe ich von der Alm runter, weil wir haben keinen Zufahrtsweg auf der Alm. Und dann gehe ich zu Fuß runter und dann bin ich mit dem Auto runtergefahren und...
Bis ins Tal oder habt ihr so einen Zwischenplatz, wo ihr parken könnt?
Da haben wir so einen Zwischenplatz, genau. Mhm. Also muss jetzt nicht bis ganz runter gehen an See, sondern wir haben so einen Zwischenplatz und dann bin ich kurz runter, dusche und dann nach München.
Ist dann immer die andere Welt, glaube ich, wenn man hier anlandet in der Großstadt, oder? So von dieser wunderbaren Idylle raus.
Ja, mittlerweile liebe ich es fast, in diesen zwei Welten zu leben. Die ersten Jahre war es viel schwieriger, von der Alm runterzukommen. Es hat mir also ein bisschen überflutet. Und jetzt merke ich aber, dass ich beide Welten eigentlich brauche. Mhm. Und heute Morgen war es so ganz neblig, ganz mystisch, hat ein bisschen geregnet. Und dann gehe ich da so runter, so durch den Wald zuerst. Und dann hört man so ein bisschen die ganzen Vogelgezwitscher. Und dann taucht man langsam so peu à peu in die Zivilisation ein. Also das liebe ich sehr.
Ja, wir werden uns ausführlich unterhalten über den Almsommer, der eben gerade erst begonnen hat. Die Kühe kommen erst noch, hast du mal schon gesagt. Und natürlich auch über Kräuter, über die Wildkräuter, die bei uns daheim direkt im Garten oder vor der Haustür wachsen, die bei dir oben wachsen auf der Alm. Warum sie uns gut tun, was wir damit machen können und warum dieses Wissen wirklich wert ist, wiederbelebt zu werden. Habe die Ehre, heute bei uns zu Gast Martina Fischer, eine ausgewiesene Kräuterexpertin, Wildkräuter, Heilkräuter, aber eben auch eine Frau, die ihren Traum verwirklicht hat, die auf der Alm lebt, jeden Sommer schon seit einigen Jahren. Martina, du bist auf dem Land groß geworden, klassisch, auch in der Landwirtschaft, gell?
Ja, wir haben einen kleinen Milchviehbetrieb gehabt. Da haben wir uns, glaube ich, mit zu 15 Milchkühen.
Das hat damals gelangt.
Es hat gelangt. Wir haben wirklich zum Überleben. Ja. Es hat gut gereicht. Und von daher haben wir das auch mitgeprägt, also dass ich immer schon gerne in der Natur draußen war. Und wir haben ja nicht einmal ein Kinderzimmer gehabt. Also wir haben ein Schlafzimmer gehabt, aber bei uns hat es kein Kinderzimmer gegeben. Das denke ich mir jetzt immer wieder. Mhm. Also wir waren eigentlich, unser Spielplatz war draußen.
Immer.
Es war im Wald, in der Wiese. Oder wir haben natürlich auch in der Landwirtschaft auch mithelfen müssen, sehr viel. Da waren wir gut gefordert. Aber bin da sehr dankbar dafür, dass ich auch diese Fähigkeiten erlernt habe.
Mhm. Und das sind auch Gerüche, die kann man abrufen im Hirn. Ich denke gerade, also ich bin nicht in der Landwirtschaft, aber neben der Landwirtschaft groß geworden und wir waren auch dauernd draußen. Und allein diesen Duft von frisch gemähtem Heu, wenn man geheut hat, und wir wollten auch damals gerne als Kinder, also er hat uns auch lassen, der Bauer, da waren wir dankbar, dass er unser Mithelfen angenommen hat, und das kann ich heute noch abrufen, und oder wenn ich da was rieche, dann geht so richtig gleich, da bläht man gleich die Nüstern, gell?
Ja, vor allem, wie du sagst, also einfach, wenn es frisch gemäht worden ist und das Heu, ich meine, ich habe auch mal die Silage und so, das habe ich auch alles gern gerochen, oder vor allem, wenn ich dann in der Früh meinem Vater geholfen habe am Wochenende am Stall, so in den warmen Stall, früher war ja die Stelle noch warm, und dieses Warme und dieses der Stahlgeruch, ich habe das sehr geliebt.
Hm. Mit was für Pflanzen ist man denn da wirklich in der Kindheit in Berührung gekommen? Also womit hat man gespielt oder was hat man gemacht?
Ja, vor allem mit die Gänseblümchen oft so diese, man hat doch immer diese Halsketten gemacht. So mit den Stielen so ineinander geschoben. Oder fuhr ich mit dem Löwenzahn.
Vom Löwenzahn,
dass man die Stängel genommen hat und die aufgeschlitzt hat und ins Wasser gelegt hat. Dann sind so kleine Kringel entstanden.
Aber die Kringel hat man doch auch wieder zu Ketten. Haben
zu Ketten so zusammen gemacht, genau. So Ketten gemacht. Dann war halt einmal ganz schön, wenn dann die Pustiblume gekommen ist. Und man hat dann wirklich so ein bisschen Himmel und Hölle gespielt. Und die hat dann gegen den Wind geblasen. Und sie dann hat man sich was wünschen dürfen. Das waren so
Taubnessel haben wir immer ausgesucht.
Genau, weil diese Süße, diesen Nektar, der ist ja so leicht süß, genauso wie beim Rotklee. Rotklee-Blüten, Blätter sind jetzt auch, wo man dann so aussuzeln kann, wie wir in Bayern sagen.
Seid ihr auch sammeln gegangen? Beeren sammeln und sowas? War wahrscheinlich gar keine Zeit von der Landwirtschaft.
Genau, also bei uns war es schon so, dass Mama versucht hat, also immer schon sehr auf gesunde Ernährung geachtet und Brot als selber gebacken und dann Holunder natürlich eingemacht. Und wenn wir im Winter krank waren, hat es dann Holundersaft gegeben, ein bisschen Honig oder dann Honig selber auch. Aber bei uns ist es jetzt nicht so direkt so, dass ich sagen kann, okay, ich habe von der Großmutter, die war so eine Kräuterkundlerin und da habe ich jetzt sehr viel übernommen. Da war bei uns eigentlich nicht so viel damit gemacht worden.
Aber die Großmutter hat noch gewusst.
Ich denke, sie haben es alle so ein bisschen gewusst, aber es ist jetzt nicht so stark
gelegt worden. Das war, glaube ich, auch nicht die Zeit, wo da wäre niemand auf die Idee kommen zu sagen, jetzt rupft man den Löwenzahn ein paar Blätter und tun ihn in der Salate.
Da ist gerade so ein bisschen...
Da war so eine Delle, gell?
Da war so eine kleine Delle. Die Industrialisierung ist da so ein bisschen sehr fortgeschritten schon gewesen. Und da hat man dann einfach auch alles geschätzt natürlich. Vor allem auch dann ja vorher nur nach dem Krieg, was neu war und was man kaufen hat können. Und dann sind, glaube ich, diese Schätze, die vor der Haustür sind, die waren zu normal schon. Und deswegen braucht man der Mensch immer wieder so einen neuen Impuls. Und jetzt, glaube ich, sind wir an einem Punkt wieder angelangt, wo wir ja wirklich alles uns leisten können und kaufen können und merken aber, dass es uns ja wirklich nicht gesund macht oder befriedet. Und jetzt kommt langsam wieder das Bewusstsein, was für Schätze wir vor der Haustür haben.
Und dass man gar nicht so viel braucht.
Dass man nicht so viel braucht und dass mehr um Qualität geht wie um Quantität.
Mhm. Wie ist dieser Kräuter- oder Pflanzenweg bei dir weitergegangen? Also wann hast du gesagt, das interessiert mich wirklich, da will ich möglichst viel dazu wissen und lernen?
Ja, ich habe dann eine Krankenschwester gelernt und war lange Jahre im Klinikum in Rosenheim. Und habe dann meine Großtante, meinen Großonkel gepflegt, einige Jahre. Und habe aber gemerkt, ich kann jetzt nicht mehr so nett sein zu den Patienten. Und habe mir gedacht, ich muss mich ein bisschen mich umorientieren. Und habe dann verschiedene Ausbildungen gemacht im Bereich Ernährungsberatung. Und habe dann in verschiedenen Jobs noch weitergearbeitet. Und dann ist also die Alm langsam gekommen. Und in der Almzeit, ich war 3 Almsommer gemacht. Und dann habe ich ein Pausenjahr sozusagen eingelegt. Und in der Zeit habe ich Ausbildung gemacht im Bereich Phyto- und Heilkräuterkunde in München.
Mhm.
Und da sind immer mehr Ausbildungen dann dazugekommen. Da habe ich gemerkt, boah, es hat mich vorher schon als Jugendliche sehr interessiert. Also ich habe sehr viel schon immer gelesen. Oder von der Treben und von der Aschenbrenner. Und so waren halt immer so Bücher ein bisschen zu Hause nur rumgelegen.
Das sind so Klassiker, gell?
So Klassiker. Mhm. Und habe da schon immer was für mich immer rausgesucht, wo man so seine Wehwehchen damit irgendwie behandelt. Und da habe ich einfach so gemerkt, da ist einfach die Leidenschaft entstanden für diese Kräuterheilkunde, für diese Pflanzenwelt.
Hast du damals die Kräuter oder die Pflanzen alle schon wirklich gekannt oder hast gesagt, na, das habe ich lernen müssen auch?
Ja, also wir einfach wirklich lernen müssen. Man hat es natürlich gekannt, aber nicht, dass man es anwenden kann. Und wie, also mir geht es ja einfach immer mehr darum, dass wir die Pflanzen, die jeder kennt vor der Haustür, und das war in meinem Buch mir auch wichtig, dass ich Pflanzen nehme, die alle fast vor jedem vor seiner Haustür wachsen, dass die leicht zu ernten sind, dass sie teilweise in großen Mengen vorkommen, weil es mir mehr geht um essbare Wildpflanzen wie um Heilkräuter.
Mhm.
Also sie haben ja eine Heilwirkung und das ist auch gut so, aber mir geht es wirklich mehr um, dass wir in großen Mengen Pflanzen in unsere Ernährung wieder mehr einbauen.
Weil es einfach gut tut.
Weil es gut tut und weil es ist die, wie der Markus Strauß, Dr. Markus Strauß, bei dem ich eine Ausbildung gemacht habe, der immer sagt, das sind die ehrlichsten Lebewesen, Lebensmittel.
Mhm.
Die sind, also eine Wildpflanze, die ist nicht kultiviert, die ist nicht gezüchtet. Was ich ganz toll finde, einfach, sie wächst von alleine. Also wir brauchen nicht vor die Schnecken schützen, die haben ja die Schutzstoffe selbst mit im Gepäck durch die Bitterstoffe, Gerbstoffe oder die Brennnessel durch die Nadeln. Dann, wenn es mal nicht regnet, dann halten die eigentlich der Hitze sehr, sehr stand. Die wachsen einfach langsamer, also man muss nicht gießen. Und sie vermehren sich von alleine und sind kostenlos und wachsen wirklich da, wo es der Mensch gerade braucht.
Und gesund. Und die haben mehr Vitalstoffe, Vitamine als alles, was man als Gemüse kaufen kann. Also sogar Bio-Gemüse.
Genau,
als Kulturgemüse, sagt man
genau,
so.
Ja. Die Studienlage ist immer ein bisschen schwierig, weil es einfach dadurch, dass man damit nicht viel Geld machen kann, gibt es nicht so viele Studien darüber. Aber man weiß, dass sie mindestens 5- bis 10-fache an Nährstoffgehalt und Vitalstoffgehalt haben wie Kulturgemüse. Also ja. Und dann halt noch diese Zusatzstoffe dabei, diese sekundären Pflanzenstoffe, die ja und Bitterstoffe und Gerbstoffe, die in dem Kulturgemüse ja gar nicht mehr drin sind, die rausgezüchtet worden sind, bewusst.
Wir haben im Allgäu da einen Mann gehabt, vielleicht bist du ihm mal begegnet, also vielleicht nicht in Natura, aber in Form seines Büchs, war der Pius Lotter. Sagt er dir noch was? Musst du mal stöbern, wenn du in der Bibliothek bist, oder der Pius Lotter. Das war ein Gärtnermeister, der aber eine große Vorliebe gehabt hat, auch eben für diese Wildkräuter, für alles, was bei uns daheim wächst. Gänseblümchen, Löwenzahn, Brennnessel, wir werden in der nächsten Stunde ausführlich darauf zu reden kommen. Und der war damals wirklich ein Mahner in der Wüste. Der ist da, war missionarisch unterwegs, der hat den Leuten immer erklärt, er hat gesagt, ihr dürft doch den Gundermann nicht ausrupfen, das ist kein Unkraut, das ist alles kein Unkraut, das sind Lebensmittel, das sind Pflanzen, die tun euch gut. Der war seiner Zeit weit voraus, weil das hat er schon in den 80er Jahren propagiert und ist aus bestimmt von dem einen oder anderen da verlacht worden. Aber ich weiß noch, der hat das erste Kochbuch gemacht, auch ein Wildkräuter-Kochbuch und da haben die Leute das Angst gesagt, was ist denn das für ein Spinner so ungefähr? Das wäre heute ganz normal, dass er das nicht mehr erleben darf. Schade, war ein toller Mann.
Ja, schade. Und jetzt ist wirklich so, man merkt, es ist ein bisschen ein Boom, was aber ein positiver Boom ist, sage ich immer. Es gibt immer mehr Wildkräuter und Wildpflanzenbücher und es ist die Zeit da, dass das Wissen wieder unter die Leute kommt und dass dieses fast vergessene Wissen eigentlich wieder entdeckt wird.
Das sagen natürlich jetzt vielleicht die ein oder anderen, naja, da kann man ja viel sagen, natürlich sind die Sachen gesund und es klingt auch so, aber es gibt keine Studien oder kaum Belege oder was weiß ich, aber man kann es an sich selber spüren. Du hast ein sehr schönes Beispiel in deinem Buch und zwar hast du gesagt, im Rücken ging es nicht so gut und dann hast du ein ganz bestimmtes Kraut am Wegrand für dich entdeckt und hast gedacht, jawohl.
Genau, das war auf der Alm, also ich habe 2003 einen ganz schweren Unfall gehabt und einen Kletterunfall und war halt knapp vom Querschnitt und habe deswegen im Rücken ja immer Probleme. Das Problem ist also immer wieder, dass es bemerkbar macht und die Alm tut mir sehr gut, von daher, aber sie strapaziert natürlich auch den Rücken. Und letztes Jahr ist mir nicht ganz so gut gegangen und bin dann auf die Alm hoch und direkt oberhalb von dem Parkplatz, wo man dann zu Fuß losgeht, dann sehe ich so große Flächen von Ackerschachtelhalm. Und das ist ja das Zinnkraut, viele kennen es unter dem Wort Zinnkraut. Und dann habe ich gedacht, ja, warum wächst der jetzt da gerade so viel? Da ist mir die letzten Jahre auch nicht groß aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, okay, Ackerschachtelhalm, das ist ja das Mittel für den Rücken, das Mittel für die vom Inhaltsstoff Kiesel. Erde, Kieselsäure. Also ganz viel Kieselsäure. Und das ist ja das, was wir für unser Bindegewebe brauchen. Und unser Körper besteht zu 80% aus Bindegewebe. Alle Muskeln, Knochen, Sehnen, Bänder. Und wenn ich damit im Endeffekt meinen Körper stärken kann, dann stärke ich auch wieder meinen Rücken. Und das habe ich damit hochgenommen auf der Alm und habe dann da viel Teeabkochungen gemacht. Wobei man wirklich darauf achten muss, dass man, wenn man Zinn, Ackerschachtelhalm hernimmt, damit man die Kieselsäure rauslösen möchte, dass man dieses Kraut mindestens 30 Minuten kocht. Erst dann geht die Kieselsäure aus dem Kraut raus und ist vom Körper verfügbar. Und zusätzlich ist es sehr gut, die Nierenpflanze schwemmt einfach Schwermetalle aus und Giftstoffe aus und einfach zur Reinigung vom Körper.
Und das hast du gemacht und wie war es die Wirkung?
Ja, ich habe das dann erst mal 4 Wochen jeden Tag so einen Liter oder 1,5 Liter Tee drungen und ich habe einfach gemerkt, dass die Schmerzen nachlassen und dass ich mich einfach viel kräftiger wieder fühle. Also es war auf jeden Fall, es ist ja nicht so, auch wenn man sagt, okay, es gibt nicht diese Massen, es gibt ja genügend Studien, aber es gibt nicht diese Massen, weil es wie gesagt nicht propagiert wird. Aber das haben sie ja früher seit Jahrtausenden wird damit schon gearbeitet und man hat diese Erfahrungswerte und ich glaube, dass die noch mehr sagen. Und ich habe einfach gemerkt, auf der Alm ist mir so bewusst geworden, dass meditiere das alles, was ich jetzt so lang für mich hart wieder erlernt habe oder immer nur lernen muss, weil ich immer wieder selber vergiss, dass man die Tiere das wieder spiegeln. Und da war es einfach, das ist für mich Beweis genug. Die arbeiten nicht mit dem Verstand wie wir Menschen. Wir Menschen möchten nicht mehr alles mit dem Verstand erfassen. Und wir haben es aber alle im Bauchgefühl. Vom Gefühl her wissen wir, dass es uns gut tut und dass das der Weg ist und dass die Natur uns gut tut. Aber der Verstand möchte immer Beweise haben. Aber die Tiere haben es mir immer wieder bewiesen. Die haben immer genau das Kraut gefressen, was sie braucht haben.
Also nicht, die essen nicht alles immer zur selben Zeit, sondern je nachdem, wie es ihnen gut geht oder was sie gerade für Befindlichkeiten haben, für Bedürfnisse, wenden die sich anderen Kräutern oder Pflanzen zu?
Ja, vor allem ist mir letztes Jahr aufgefallen, weil letztes Jahr, also ich habe jetzt die letzten Jahre schon mal ein paar Ziegen dabei gehabt und letztes Jahr haben wir so, es waren Tauernschecken, die sind aus dem Pfalztal gekommen, das ist eine alte Gebirgsrasse von den Hohen Tauern, das ist eine gefährdete Rasse, und da habe ich 12 Ziegen mit dabei gehabt und da bin ich halt mit denen sehr viel im Almgebiet unterwegs gewesen, damit ich einem so Plätze zeige, wo es weiden sollen und wo es das ganze Unkraut wegmachen sollen, weil Ziegen sind ja wirklich, die fressen dieses die ganzen Buchen, Ahornanflüge, Brombeerstauden. Das ist ja das, was ein Rind nicht frisst. Ein Rind ist ein absoluter Feinschmecker, mag nur das frische Gras. Von daher ergänzen sich Ziegen mit Rindern sehr, sehr gut. Und deswegen haben wir da Weidemanagement mit betrieben.
Sehr gut, ja.
Und nebenbei habe ich ein bisschen Milch gehabt, damit ich Käse machen kann. Und da war es so, dass am Anfang die Ziegen hochkommen sind und wir haben sehr viel Ampfer. Natürlich um die Almen wächst immer sehr viel Ampfer. Das ist ein Stickstoffanzeiger, ist aber ziemlich normal. Und da haben die gleich wie auf den Ampfer gestürzt, anstatt auf die Blätter, weil sie natürlich das auch nicht so gewohnt waren. Und dann haben sie gemerkt, dass einer das nicht so gut tut. Und haben dann angefangen zum Losmarschieren und haben dann die Schafgarbe gefressen. Also es sind so die Schafgarbenblätter. Schafgarbe ist ja eine Pflanze, sehr gut für Magen-Darm-Erkrankungen, sehr viel Bitterstoffe, sorgt uns, dass wir alles gut verdauen. Gerbstoffe ein bisschen zum, wenn man Durchfall hat. Und die haben dann diese Bitterstoffe gegessen und die haben vor allem ganz bewusst, wenn es ihnen nicht gut gegangen ist.
Also sie sind schon schlau. Also mir hat mal ein, was hat der gehabt? Esel, genau. Ein Esel halt, der gesagt, für ihn ist es ganz eindeutig. Er hat gesagt, wenn er dem was anbietet, zum Beispiel ein paar Salatblätter, und er hat einen Salat, der konventionell erzeugt worden ist, und einen Salat, der bio erzeugt worden ist, und er hebt es ihm hin. Er hat gesagt, da braucht er nicht gucken, der Esel nimmt den Bio. Also, woher weiß der das?
Ja,
der
genau.
Esel nimmt den Bio-Salat.
Ich glaube, dass da der Esel nur mal vielleicht, weil er noch sensibler ist. Also ich glaube, Ziege,
die
mag keinen Unterschied.
Also, nein,
aber glaub ich glaube jetzt nicht. Aber
man könnte es ja ausprobieren, wenn er Schildkröte hat oder mal mit Möhren oder was immer die halt gerne essen. Man könnte es mal ausprobieren, weil ich glaube, dass die das auch spüren.
Ist
schon interessant. Habe die Ehre auf BR Heimat heute mit Martina Fischer, Kräuterexpertin und eine Almsennerin. Du bist vor 12 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal hinauf auf die Alm. Das war ja immer ein bisschen ein Traum von dir. Warum? Was hat dich da gelockt, gereizt? Den Traum haben ja viele, die Realität ist dann manchmal hart. Wirst du uns gleich erzählen, denke ich.
Ja, stimmt. Also 2011 bin ich das erste Mal auf die Alm gegangen, im Wendelsteingebiet. Und diese Sehnsucht Alm war schon länger da. Wenn jemand gefragt wäre, an was liegt, kann ich gar nicht mehr ganz genau sagen. Also ich stelle mir das immer so vor, dass, oder ich beschreibe das immer so, dass in uns Menschen so die ganzen, sind wie so kleine Samenkörner angelegt in uns. Das heißt, das sind diese Talente, die Wünsche, die Träume, die Sehnsüchte. Und je nachdem, ob man diese Pflänzchen oder diese Samenkörner ein bisschen gießen und zum Keimen bringen und wachsen lassen, dann können sie die einfach unsere Begabungen und unsere Talente entfalten. Oder ob man sagt, der Verstand arbeitet wieder ein bisschen mit. Und ich drücke das nieder, wie wir es ja oft machen mit unseren Wünschen, und kann nicht leben. Und ich habe einfach gemerkt, dass diese Sehnsucht Alm, ich war viel in die Berge unterwegs, beim Berggehen, und wenn ich dann so an den Almhütten vorbeigegangen bin und habe die alten Senner oder Sennerinnen gesehen, dann hat mich das mal sehr fasziniert, dass diese Ruhe, diese Zufriedenheit, die ausgestrahlt haben. Und dann habe ich gedacht, die haben eigentlich ganz wenig, müssen ganz viel arbeiten und sind viel mit sich alleine beschäftigt und sind so, haben so eine Zufriedenheit. Und ich habe gemerkt, das habe ich eigentlich nicht, obwohl ich im Luxus sozusagen lebe. Also ich runden alles um mich habe und kann mir in Anführungszeichen alles leisten, was ich möchte. Und habe gedacht, da geben wir irgendwas ab und das möchte ich mit erfahren. Und das war mit der Grund, dass ich dann, bis ich dann zu allem gekommen bin, hat natürlich wieder ein paar Jahre gedauert, weil ja immer dieses Wort aber davor steht. Das würde ich gern machen, aber beruflich oder ich war früher ganz aktiv in der Blaskapelle unterwegs, kann man einfach 4 Monate, vor allem in der Hauptsaisonzeit, die anderen alleine lassen. Da waren jetzt sehr viele Arbeiter davor gestanden. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass diese Pflanze so groß war, dass sie jetzt nicht mehr wegdrücken hat lassen.
Aber wie geht man dann vor? Also wen fragt man? Also wo präsentiert man sich und sagt, hallo, ich bin... Gibt es da gar nicht gerade eine Vermittlungsbörse?
Ja, es ist so, glaube ich, wenn man früh in die Berge ist, dann hat man auch viel Bekannte und redet viel. Also es ist so eher ein bisschen Mundpropaganda und habe dann über eine Freundin, die auf der Alm war, auch gesagt, boah, das würde ich gerne machen. Hat die gesagt, ja, du, sie wüsste ja Alm für mich. Also es ist dann so... Also wie gesagt, das war eher so über Mundpropaganda, dann bin ich auf die erste Alm gekommen und dann war ja mittlerweile bin ich jetzt auf 4 verschiedene Almen gewesen, die letzten 12 Jahre. Dann lernt man immer mehr, haben immer mehr Kontakte. Wenn aber jemand sagt, okay, würde gerne auf die Alm gehen und hat aber jetzt keine Kontakte, dann gibt es mittlerweile auch so Almwirtschaftlichen Verband oder Almalger gibt es ja auch.
Alpwirtschaftliche Vereine ist das, da könnte man sich vorstellen.
Da kann man sich vorstellen und man kann auch Kurse machen. Es gibt Melkkurse, Tierhaltungskurse, wo es absolut sinnvoll ist, wenn jemand nicht aus der Materie ist.
Also hast du dich wirklich vorbereiten müssen? Ja?
Eigentlich
oder hast du gesagt, nein, ich habe es von der Landwirtschaft noch gewusst von daheim?
Nein, man denkt, das mache ich jetzt einfach. Es ist so spannend, dass es gibt so Sachen, bei der Alm habe ich immer gedacht, wenn es jemand vor mir schafft, dann schaffe ich es auch. Und das könnt ihr eigentlich bei jeder Herausforderung eigentlich mitdenken. Das schaffe ich aber unten bei anderen Sachen eigentlich nicht. Da bin ich manchmal unsicher. Dass ich sage, oh, kann ich das und bin ich dem gewachsen? Auf der Alm war mir klar, dass ich das alles kann. Und wenn, dann wird es mir der Bauer zeigen. Und so war es auch. Also ich bin da hochgekommen und er hat mir dann das ganze Almgebiet ist mit mir abgegangen, hat dann gesagt, wo Zäune kontrolliert werden müssen, wie was an Weidepflege ansteht, an Distelmähen und Koppen reißen. Koppen sind die jungen Fichtenantriebe, die ausgerissen werden müssen oder Kreuzkraut entsorgen. Und dann, wie man das Butter macht, dass die Bäuerin da mal hochkommen. Wir haben es zu Hause schon, meine Mama hat ein bisschen Käse gemacht, also, wo die Butterberge mal in die 80er Jahre da waren und ein bisschen Butter gemacht, aber das haben wir einfach der Bauer oben einfach nur mal gezeigt. Und dann habe ich einfach
angefangen
und einfach gemacht und ausprobiert.
Aber wie war der erste Almsommer? Also wo war der Wunsch und bei der Realität oder wo war es auch so, dass man gesagt hat, huiuiui, es ist jetzt doch ganz anders?
Nein, es war immer, ich habe nie einen Tag bereut, die ganzen 12 Jahre nicht. Es waren die ersten Jahre schon, es war auf der Rampoldalm. Es war, also ich habe immer gesagt, das ist mein Traumalm, einfach ganz tolle Bauern und also auch das ganze Brandenburger Gebiet und die ganzen Menschen einfach. War wie so eine Familie, wie so eine Großfamilie. Ich habe einfach sehr viel gearbeitet. Also ich sage immer, ich habe eher immer 150% gearbeitet, wie machen müssen. Und das war das, was mir dann wirklich am Ende des Almsommers war ich wirklich so ziemlich kaputt und ziemlich abgearbeitet. Aber nicht, weil der Bauer so viel von mir erwartet hätte, sondern weil ich einen hohen Anspruch an mir gehabt habe. Und das habe ich mit der Zeit aber dann gelernt, dass ich ein bisschen runterkomme, dass ich langsamer mache. Und vor allem mir auch mal die Pausen gönne. So wie ein Tier die Pausen braucht oder wie jeder andere Mensch die Pausen braucht, braucht es als Sängerin.
Jetzt im 12. Jahr schon und immer noch ist es eine Freude für dich.
Ja, ich gehe mit so einer Leidenschaft hoch. Also wir sind ja letzten Freitag hochgegangen. Samstag sind die ersten Ziegen kommen. Also ich habe 20 Ziegen heuer dabei. Davor sind 3 Milchziegen. Und die habe ich aus Tirol bekommen. Also ganz, ganz tolle Truppe. Dann habe ich heuer noch 2 Zwergponys dabei. Und dann sind mir noch irgendwie 3 schöne Hasen zugeflogen. Dann habe ich Hühner dabei, meine Katze.
Die Katze geht mit.
Die Katze geht mit. Die war jetzt schon seit 4 Sommer dabei. Also die nehme ich einen Rucksack.
Ja,
nein. Also ich habe so einen Jägerrucksack und tue die dann rein, dann schaut der Kopf raus und dann gehe ich mit der hoch.
Und das weiß die schon, gell?
Die spürt die auch. Die wird dann ganz unruhig, wenn ich die Tage vorher einfach schon zusammenpacke. Und dann geht die mit hoch und fühlt sich total wohl. Also sie ist ganz, ganz befehlt um und hat natürlich ihren Freiraum oben. Genau, die Rinder, die kommen dann jetzt ab Samstag. Also da kommen jetzt die ersten Rinder. Wir haben dann insgesamt ungefähr 130 Rinder um, also Jungvieh. Und die Alm ist ungefähr 140 Hektar groß. und da verbringen wir dann 4 Monate.
4 Monate, die am Anfang wahrscheinlich wie eine unendlich lange Zeit erscheinen und die dann wie im Flug vergehen,
ja,
stelle ich mir vor.
Doch, man weiß schon, dass die Zeit ganz schnell vergeht. Also, wobei die Zeit unten auch schnell vergeht. Ich merke, wenn man erfülltes Leben hat und wenn man Spaß am Leben hat, dann vergeht die Zeit schnell. Und manche sagen, oh, die Zeit vergeht so schnell. Ich sage immer, wenn es langsam vergehen würde, dann macht man irgendwas verkehrt. Also man soll nicht hektiken, und ich habe gemerkt, desto mehr ich innehalte und den Tag auch irgendwie jetzt nicht total langsam, aber einfach bewusst angehe und im Jetzt bewusst lebe, desto länger fühlt sich der Tag an für mich, also gut an.
Mhm. Aber gibt es einen Unterschied zwischen der Martina, die ich heute sehe, und der Martina auf der Alm? Du bist eine schicke Frau, du bist ein bisschen geschminkt, du hast ein hübsche Ohrring mit drin. Also wie bist du um? Bist du da anders? Sagst du, also du ist wurscht, ob jetzt ein Wimpern tust du da.
Ja, genau. Also unten liebe ich das auch immer wirklich zum Herrichten und ein bisschen schöne Klamotten, wenn wir sagen, anzuziehen und zu schminken und einmal zum Friseur zu gehen. Und oben bin ich eigentlich dann wirklich so Berghose, Stahlgewand, altes T-Shirt. Und die Haare schon irgendwie zum Dutt hoch und dann geht's los. Also da bin ich wirklich nur
Natur.
Genau. Da ist mir das eigentlich wichtig. So, das, aber herunten liebe ich es. Und deswegen ist es auch so schön, wenn man so zwei verschiedene Leben haben darf. Also es ist ja schön, ich liebe es auch, in verschiedene Rollen zu schlüpfen mittlerweile. Dass ich sage, ich bin jetzt oben auf der Alm und jetzt dadurch, dass ich wie heute dieses Interview dabei sein darf, was mich sehr freut, dann runterkommen, mich dann ein bisschen schnell duschen, schick machen und nach München fahren im Auto und dann in die EU-Bahn, wo man merkt, boah, es ist ja so ein Trubel in der U-Bahn. Aber ich genieße, weil ich denke, es ist spannend. Wie spannend kann das Leben sein?
Mhm. Du musst auf der Alm auch auf einiges verzichten, auf viele Annehmlichkeiten eigentlich sogar, aber das ist kein Thema.
Na, also auf der Alm, wir haben jetzt eine Niederalm und eine Hochalm. Mhm. Und auf der Niederalm haben wir jetzt auch keine Dusche und kein warmes Wasser. Aber es stört mich nicht. Es ist sogar eher, dass wenn man wieder lernt, mit wie wenig man auskommt, um glücklich zu sein. Und wie Luxus, sage ich immer, oft verpflichtet. Natürlich ist wichtig, dass ich weiß, ich habe einfach ein bisschen Geld und dass man jetzt einfach nicht die Mark umdrehen muss. Trotzdem habe ich einfach gelernt, mich nicht über den Luxus zu befrieden.
Mhm.
Und es macht sehr frei, wenn man mit wenig auskommen kann. Und wenn man aber dann die Möglichkeit hat, okay, ich kann es mir aber gönnen. Aber es ist, glaube ich, für die Leute war es auch wieder wichtig, dass man mit sich selber auch klarkommt, dass man viel alleine ist, dass man in der Natur draußen ist und man seine Gedanken wieder ein bisschen mehr sortieren kann. Und wir lenken uns oft zu sehr ab und versuchen immer für Input zu bekommen. Und ich denke, dass unser Körper kann mit dieser Reizüberflutung, die mir jetzt gerade, was auf uns zukommt, eigentlich gar nicht klarkommen, auf Dauer, wenn wir nicht wieder den Ausgleich schaffen. Also er kommt damit klar, weil er sehr anpassungsfähig ist, das würden wir jetzt gar nicht mehr leben, denke ich, aber er schafft es dann, gesund zu bleiben, wenn man eben dem Körper den vielen Input in der Stadt oder wenn man unterwegs ist, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, auf die Alm zu gehen, das zuerst hat, aber dann den Ausgleich irgendwie draußen zu machen. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, dass man in der Mittagspause, wenn man nur eine halbe Stunde danach nach der Kantine einfach nur mit frische Luft schnappen, alleine unterwegs, ohne Handy.
Um den Block einfach mal
einfach
zur Not.
Um den Block gehen und nicht das Handy dabei haben.
Nein.
Zum Durchschnaufen, mal die Vogelherren, die Lichtstrahlen ein bisschen aufzusaugen. Oder auch wenn man nach Hause kommt, dass man vielleicht einfach schaut, dass man wirklich nur mal oder nach dem Abend nur mal kurz rausgeht. Das tut uns so gut und der Körper konnte einfach wieder alles verarbeiten und neue Kraft schöpfen.
Du hast auch dem Waldbaden in deinem Buch ein kleines Kapitel gewidmet. Ja. Also ich sage mal, die Leute, die gern draußen unterwegs sind und wahrscheinlich auch viel im Wald unterwegs sind, die haben natürlich bestimmt alle geschmunzelt, als dieser Begriff Waldbaden auf einmal so von Japan zu uns herüberschwappte und man so getan hat, als ob das ganz neue und sensationelle Entdeckung wäre, dass man sich im Wald einfach gut fühlt, wenn man da unterwegs ist, gell? Das wissen wir. Eigentlich wissen wir es ja alle auch.
Wir wissen es und trotzdem sage ich immer, unser Verstand braucht auch sein Futter. Also unser Verstand braucht die Fakten. Und deswegen wenn ich das lese, wie wertvoll dieses Waldbaden ist, was das mit dem Körper macht und dass das im Wald, dass der Baum ja diese Botenstoffe, diese Terpene, diese Duftstoffe aussendet und vor allem, wenn man dann weiß, dass die vor allem im unteren Bereich des Stammes ausgesendet werden und die für unsere Lunge so gut sind und auf unser limbisches System gehen, also auf unser Unterbewusstsein und unser vegetatives Nervensystem, also unser Relax-Nervensystem, wo uns ein bisschen entspannt, unser Entspannungsnervensystem aktiviert. Das heißt, dass wir ruhiger werden, dass wir gelassener werden. Wenn man das weiß, dass da wirklich Stoffe gibt, die in unserem Körper was bewirken, dann bin ich doch motivierter, dass ich mich vielleicht doch mal an einem Baum hinsetze und einfach verweile. Und dann ist auch nicht mehr, das ist nicht mehr so abwegig, dass man sagt, ja, Bäume umarmen.
Nein,
das ist
nicht
halt dann nichts mehr mit Esoterik zum Tor, sondern ob man es dann macht, ob man den Baum umarmt oder ob man sich nur hinsetzt und verweilt, ist egal. Früher haben sie sich ja an die waren auch die Sitzbänke um die Linden, ja, und so der Gemeinschaftsbaum, der uns gut tut. Also Bäume sind wichtig und der Wald kann uns einfach sehr viel geben. Und man hat einfach gemerkt, dass im Wald, wenn man sich am Tag im Wald aufhält, dass unser Immunsystem einfach sehr stark aktiviert wird. Und was gibt es Besseres, wenn ich sage, ich bin ein paar Stunden im Wald und kann auftanken und kann Kraft schöpfen wieder im Alltag.
Martina, du hast uns gerade erzählt, wie schön es ist, auf einer Alm den Sommer zu verbringen. Wie schaut denn so ein ganz klassischer Almtag aus? Also wir haben gehört, Ziegen sind schon oben drin, da kommen jetzt. Mhm. Also wenn es dann wirklich mit der Arbeit so richtig losgeht, wann steht man auf und was steht der Reihe nach so an?
Ja, es ist so, dass jede Alm natürlich ein bisschen unterschiedlich ist. Jetzt auf der Alm, wo ich jetzt bin, im Mangfallgebirge, da stehe ich dann meistens so um 5, 5:30 auf, also meistens so 5 auf. Es ist natürlich so, dass man sich ein bisschen den Rhythmus, sage ich, gibt ja nicht die Uhr vor auf der Alm, sondern das gibt die Tiere auf jeden Fall mal vor, das Wetter und die Jahreszeiten. Und wenn ich jetzt im Mai stehe, vielleicht um 5 Uhr schon auf, weil es einfach zum Dämmern anfängt, und wenn es dann September wird, dann kann es auch mal sein, dass ich bis 6 Uhr auf jeden Fall schlafe, weil einfach vorher es nicht hell wird und meine Ziegen auch keine Lust haben, irgendwie so bald aufzustehen. Also so. Und die Senderin auch nicht. von daher passt man sich ein bisschen im Wetter an. Und wenn es schön Wetter ist, macht man natürlich viel mehr draußen, als wenn es mehr regnet, dann kann man auch mal ein bisschen verweilen drin. Ansonsten stehe ich in der Früh auf, gehe dann heize den Ofen ein, dann gehe in den Stall und ich habe die Ziegen im Stall drin. Das heißt, ich tue die ganzen Jungziegen alle raus und fütter die, dann melke die Ziegen. Aus der Ziegenmilch mache ich dann Joghurt, Camembert und Käse. Und
Den Eigenbedarf?
Es ist jetzt alles nur, weil mit der 3 Milchziegen das Eigenbedarf und das, ich verschenke dann auch viel, weil durch 3 Milchziegen schafft man alleine auch nicht. Ja. Und man tauscht dann immer aus. Also man tauscht immer so Ware gegen Ware aus. Man verschenkt viel. Und dann die anderen Tiere, werden also einfach nur die Pferde und die Hühner und die Hasen werden noch versorgt und dann der ganze Stall geputzt.
Und dann durch am Vormittag. Dann ist schon spät, gell?
Dann ist schon ein bisschen, dann ist vielleicht so 9, 10. Dann durch ich kurz frühstücken. Und dann wird nebenbei Käse gemacht oder Brot gemacht und dann geht's raus zu den Rindern. Und dann werden halt die Rinder gezählt.
Macht man jeden Tag, gell?
Muss man jeden Tag mindestens einmal machen. Und wichtig ist, bin ja heuer mit meinem Partner auf der Alm und der geht schon in der Früh gleich los und zählt die Rinder. Und wir haben ja eine Niederalm und eine Hochalm, die haben ja 1450 und auf 1650 Meter sind. Und die Rinder verteilen sie ja da in dem ganzen Almgebiet. Von daher zähle, und wir haben verschiedene Gruppen von verschiedenen Bauern. Von daher zähle ich dann die Rinder, die hier unten auf der unteren Alm sind und dann die Rinder, wo oben sind. Mhm. Und dann, wenn alle da sind, man merkt, es geht allen gut und werden auch Salzsteine noch ausgelegt, werden Zäune kontrolliert oder gekoppelt mal, dass man die Tiere in verschiedene Gebiete koppelt. Das ist auch wichtig. Mittlerweile ist es so, dass man die Tiere nicht mehr auf dem ganzen Almgebiet freilaufen lässt. Dadurch, durch die Klimaerwärmung, muss man einfach ein bisschen schauen, dass man die gezielt in bestimmte Flächen tut, damit es die Weide auch für den ganzen Sommer reicht. Und dann stehen halt noch Arbeiten an, wie Weidepflege ist eigentlich noch ganz wichtig dann. Und dann
also Weidepflege heißt eben, wie du gesagt hast, Kreuzkraut rausreißen,
genau.
Fichtenantrieb rausreißen, genau. Distel mähen,
genau. Und vor allem beim Kreuzkraut ist halt einfach das Problem, dass man das nicht liegen lassen kann, wie beim Farn oder bei den anderen Pflanzen, sondern das muss man rausreißen und muss man dann in Säcke füllen und entweder irgendwo verbrennen oder in irgendwelche Gräben schmeißen, weil die dann einfach, erstens würden sie aussamen und das zweite Problem ist, wenn das dann trocknet, dann fressen sie die Rinder und das ist einfach leberschädigend.
Das ist giftig,
ja. Depotgift für die Leber und von daher muss man das schauen, dass man das entsorgt.
Mhm, verstehe. Dann ist aber der Tag schon gut weiter.
Ja, genau. dann mein Mittagessen haben wir eigentlich nicht so sehr, sondern man trinkt dann meistens oft einen Kaffee oder isst eine Kleinigkeit. Und dann abends versorgt man wieder die Tiere. Bei mir ist gut, dass ich melke nur vor, nur in der Früh. Das ist echt ein Vorteil im Vergleich zu Milchkühen, weil ich die Kitzsei dabei habe. Das heißt, ich sperre in der Nacht die Kitzsei bekommen in eine Kinderstube. Dann kann ich in der Früh die Ziegen melken und muss die abends dann nicht mehr melken, weil die kleinen Ziegenbabys, wie man sagt, bei den Ziegenmüttern dabei sind und habe dann abends mehr Zeit, auch, dass man abends noch länger arbeitet. Weil ich finde, so abends ist eigentlich schön, wenn das Wetter noch schön ist, dass man draußen einfach nur arbeitet und den Tag dann abends langsam ausklingt.
Das klingt jetzt aber nicht so nach Ruhepause. Du hast schon gelernt, dass man sich ab und zu vielleicht auch mal hinsetzt.
Genau. Also ich hektik nicht mehr so. Okay. Also ich schaue nicht mehr so, dass ich so, jetzt ist schon 11 Uhr, ich war noch nicht Rindern, jetzt muss ich Rindern, dann muss ich das nächste machen, sondern man arbeitet so stetig dahin. Und wenn man so langsam stetig dahin arbeitet, dann empfindet man das nicht als Arbeit da oben, sondern das ist einfach eine schöne Tätigkeit, die man macht. Und zwischendrin bin ich dann einmal wieder bei den Ziegen und verweile bei denen länger oder sitze mir auf dem Stein oder und beobachte die Ziegen länger oder ziehe mit den Ziegen weiter. Und das ist für mich schon Erholung.
Mhm.
Oder sammle dann einfach schon fürs Abendessen Wildkräuter, die oben sind.
Das wollte ich gerade abfragen, das Thema Essen.
Ja.
Es ist jetzt vielleicht nicht super karg, aber es ist natürlich auch nicht so, dass ihr dauernd alles habt. Also ihr müsst euch schon überlegen, was ihr da zu euch nehmt und esst und kocht und macht.
Ja, also das Gute ist, weil ich habe ja Milch. Ziegenmilch schmeckt ja wirklich frisch. Ziegenmilch kennt man fast nicht von der Kuhmilch weg. Also wir haben ganz liebe Almbauern aus Uffing am Staffelsee und die hören, glaube ich, heute ja zu. Und die haben bei mir übernachtet und der Franz, dem habe ich in der Früh mal gefragt, du magst eine Ziegenmilch probieren? Und ich war noch warm und ich weiß nicht und so. Und dann hat er es probiert und hat gesagt, Wahnsinn, kennt man fast von der Kuh nicht weg. Also wenn es ganz frisch ist und eine gute, das hat mich dann auch sehr gefreut. Und wie gesagt, dann habe ich die Milch, ich habe Käse, ich habe Joghurt, dann kann man Müsli machen, ich habe Eier von den Hühnern, Brot selber. Und wir bekommen dann einmal von den Almbauern ein bisschen Wurst oder so oder einen Speckkuch. Und dann gehe ich raus und sammelt auch viele Kräuter. Das ist einfach, es wachsen sehr viele Brennnessel vor unserer Türe. Wir haben Löwenzahn, was ich die letzten Tage jetzt so von unten gemacht habe, dass man Fichtenspitzen erntet und da Pesto macht oder den Salat mit tut. Das habe ich von den Ziegen gelernt.
Also die ersetzen wirklich die Wildkräuter, das was bei dir auf der Alm oben wächst, ersetzt hier ein bisschen Obst und Gemüse. Kann man
genau,
das so sagen?
Genau, einen großen Teil, genau. Mhm. Also ich habe natürlich auch Obst und Gemüse ein bisschen oben und bekomme auch, wenn irgendwer Besuch kommt, die bringen ein bisschen was mit. Aber ich bin jetzt nicht mehr so darauf angewiesen. Das ist echt toll, dass man das vor der Haustür hat. Und man braucht ja auch bei Wildkräuter oder Wildpflanzen nie diese großen Mengen essen. Also man sagt, wenn man es schafft, dass man jeden Tag eine große Handvoll Wildkräuter isst, dann ist man wirklich absolut abgedeckt an Nährstoffen. Ich meine, das finde ich Wahnsinn. Also wenn ich sage, ich habe so eine Handvoll Löwenzahnblätter und mache mir da einen Salat oder mache eine Handvoll Fichtenspitzen mir Pesto und isst das, dann habe ich da eine super Grundversorgung. Und wenn ich zusätzlich noch mal einen Salat kriege oder Gurke, dann ist das natürlich schön. Aber ich bin nicht angewiesen drauf, dass ich das Gefühl habe, dass mein Körper das gibt, was er braucht.
Und so dieses Bild, das man immer gleich vor Augen hat, dass eben der Senn abends gemütlich auf dem Bankel vor der Hütte sitzt und den Tag so nachklingen lässt und sagt, so, ich habe meine Sache gemacht. schön ist und jetzt schaue ich ein bisschen in den Berg und in die Welt rein. Macht man das oder ist das so ein bisschen ein Kitschbild, was wir alle im Kopf haben?
Nein, das machen wir.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, also das ist wirklich, das ist so, der Almythos lebt immer, sag mal. Das machen wir gern, dass wir draußen sitzen dann und noch ein Glas Wein und ein bisschen, oder ein bisschen Brotzeit noch und ein bisschen nachratschen. Und die Abendsonne noch genießen und in die Weite schauen.
Und das sei von Herzen gegönnt.
BR Heimat, habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns heute zu Gast Martina Fischer, die ausgewiesene Kräuter- und Wildkräuter-Expertin, hat ein neues Buch geschrieben. Es heißt Meine Wildkräuter aus dem Wald, von der Wiese und der Alm. Vom Leben auf der Alm hat sie uns schon einiges erzählt, zum Beispiel auch, dass ihr da die Kräuter, die da wachsen, wirklich Salat und Obst weitgehend ersetzen. Und was wir daheim mit dem, was bei uns daheim vor der Tür wächst, machen können, darüber wollen wir uns gleich unterhalten. So, wenn wir darüber reden, liebe Martina, was bei uns alles vor der Haustür wächst, dann werden wir jetzt zumindest drei Namen nennen, wo die meisten sagen, oh ja, um Gottes Willen, das ist doch alles bloß ein Unkraut. Nämlich wir haben einen Löwenzahn, wir haben einen Brennnessel und wir haben einen Girsch. Fangen wir doch mal mit dem Löwenzahn an. In den tieferen Lagen ist er schon ein bisschen abgeblüht, weiter oben blüht er noch. Sieht immer wunderschön aus. Was fürs Auge, finde ich, tut im Frühling eigentlich gut, oder? So getupfte Löwenzahnwiese ist doch was Schönes.
Ja, ich sage immer, diese drei Pflanzen, die du jetzt genannt hast, Bettina, das sind so die Big Three. Das sind die drei wichtigsten Pflanzen für unsere Wohlstandsgesellschaft. Und die wachsen nicht umsonst vor unserer Haustüre. Also sie wachsen ganz bewusst und wir fallen ja fast immer drüber. Und das sind ja auch diese drei Gartenschreckpflanzen. Mhm. Wenn ich meine Vorträge dann die drei Pflanzen erwähne, dann merke ich schon das Raunen, wodurch die reingeht. Und ich konnte das ja verstehen, weil einfach vor allem auch der Girsch ja wirklich eine Pflanze ist, wo seine weißen Wurzeln alles unterminiert. Wenn man aber dann vielleicht mal erkennt, was die uns wirklich geben, vielleicht hat man dann wieder, möchte die Leute einfach motivieren, auch durch das Buch, weil ich habe jetzt nichts geschrieben, was nicht schon die meisten wissen würden. Also mir geht es ja bloß, dass man wieder sensibilisiert und wach wird. Also es sind ja keine Neuheiten, wo da jetzt in dem Buch vorkommen. Und wenn man jetzt zum Löwenzahn kommt, Löwenzahn gehört mit wirklich zu den wertvollsten Pflanzen. Es ist einfach schön, weil man hat es vor der Haustür und wir haben es in großen Mengen. Mhm. Und wir haben es eigentlich, alle drei Pflanzen sind fast das ganze Jahr zur Verfügung. Also vor allem bei uns, also im hohen Norden ja noch länger, weil es einfach keinen Schnee gibt. Und bei uns, ab da, wo der Schnee weggeht, dann ist der Löwenzahn da. Mhm. Man kann diese frischen Blätter einfach essen, also alles in Salat tun.
Also ganz kurz vorneweg, ja. Das ist wichtig, wir einigen uns natürlich darauf, dass wir da, wo wir was entnehmen von der Natur, das ist nicht gedüngt, ist nicht am Straßenrand oder neben einer Müllverbrennung oder was weiß ich. Also man muss natürlich ein bisschen gucken, genau, wo man Sachen holt.
Genau,
man
muss ein bisschen schauen.
Das ist ja klar. Aber das sagt einem der gesunde Menschenverstand eigentlich.
Genau, und zuerst ist mal wichtig, dass man es überhaupt sieht. Dass man es einfach mal sieht, wo wächst denn überall dieser Löwenzahn und diese Wildpflanzen, weil viele sagen, ja, ich bin jetzt in München oder ich habe dann übrigens an Hundespuren am Weg, wo soll ich denn das sammeln? Ich sage mal, wenn man mal die Augen aufmacht, dann findet man wirklich so an Waldrändern sehr gut oder so in so Leiten an, da ist also, wo die Hunde eigentlich nicht raufgehen. Früher haben sie wirklich haben kleine Gärten und da ist ja im Garten schon. Im Wald selber auch, findet man auch, wenn das ein bisschen lichterner Wald ist, also wo viele Laubbäume sind, dann findet man eigentlich sehr viel von den Pflanzen. In den Bergen sowieso. Weil bei uns kommt der Löwenzahn ja erst die Blätter jetzt so langsam auf 1500 Meter und unten ist ja schon wirklich alles abgeblüht. Von daher habe ich einfach den Luxus, dass ich zweimal Frühling und zweimal Herbst erleben darf. Also unten im Tal, und wenn ich hochgehe im Mai, dann fängt der Frühling erst an. Also wie gesagt, wichtig ist, dass man, wie du jetzt schon gesagt hast, da wo man es nicht sammelt und auch schauen, dass man vom Bahndämmen sich frei hält. Also weil an der Bahndämmen wachsen ja wirklich oft Pflanzen, die sehr viel Heilpflanzen wie jetzt die Goldrute oder die Schafgarbe wächst zufällig, in Anführungszeichen, an den Bahnrändern, weil die ja den Boden wieder aufbereiten. Mhm. Also die nehmen ja diese Schwermetalle oder das Glyphosat ja auf. Also von daher da nicht sammeln, ansonsten, wie gesagt, bei ungedüngten Böden.
Oder eben im Garten.
Oder im Garten.
Also fangen wir doch mit dem Löwenzahn an. Was machst denn du aus dem oder was nimmst du alles her vom Löwenzahn? Alles?
Genau, also vom Löwenzahn kann man wirklich alles nehmen. Also alles ist hochwertig und gesundheitsfördernd. Es ist die Leberpflanze schlechthin. Unsere Leberheilpflanze. Weil diese Pflanze, also die stammt ja der Chicory, den jeder kennt, der stammt vom Löwenzahn ab, ursprünglich. Und beim Chicory sagt man schon mal, der ist ein bisschen bitter. Ich sag, er ist ja schon eigentlich, die Bitterstoffe sind zum Großteil schon rausgezüchtet. Und das ist unser Problem, dass wir, unser Leber ist unser Kraft Zentrale, unser Energiezentrale, das ist unser Kraftwerk vom Körper. Also wenn die Leber gesund ist, dann fühlen wir uns agil, wir fühlen uns fit, wir sind leistungsfähig, wir können uns konzentrieren, wir haben gute Augen, das macht alles die Leber. Die verstoffwechselt alles, was wir essen und wandelt es in Energie um. Und wenn die wird aber eigentlich mit der heutigen Zeit sehr belastet durch Umwelteinflüsse, können wir einfach nicht immer das abwenden, aber natürlich auch Alkohol, wobei ich jetzt auch kein Verächter bin von Alkohol, also ich nehme auch gerne ein Glas Wein oder auch Zucker und vor allem Stress auch. Stress belastet unsere Leber ganz stark. Das heißt, wir können nicht alles vermeiden, aber wir können was dagegen tun, indem dass wir unsere Leber und die Nahrung für unsere Leber sind Bitterstoffe. Bitterstoffe ist extrem wichtig, also die lacht, also die fängt zum die lächzt nach Bitterstoffen. Aber in unsere Lebensmittel sind ja diese ganzen Bitterstoffe alle herausgezüchtet worden. Also Rucola schmeckt ja nicht mehr bitter, Chicory ist ja nicht mehr bitter. Und dann wird er noch abgedeckt, damit er hell bleibt und schöne helle, in Anführungszeichen, Farbe hat. Anstatt dass man eben das Chlorophyll lässt und wir dann wieder mehr Nährstoffe haben. Das heißt, die Bitterstoffe brauchen wir, um die Nahrung zu verdauen. Durch das werden auch im Darm mehr Hormone gebildet, es wird Serotonin, Dopamin gebildet, das sind unsere Glückshormone, das heißt, die Stimmung steigt auch, wenn wir Bitterstoffe essen.
Also am einfachsten ist wahrscheinlich einfach die Blätter hernehmen und in den Salat
tun
oder nur das als Salat essen.
Genau, also einfach das ganze Jahr immer die Blätter ernten. Ich sage immer, wenn man so langsam, wenn man mit dem nun die Bitterstoffe noch nicht gewöhnt sind, ist, dann sollte man einfach einzelne Blätter mit in seinen Salat mischen und dann langsam ein bisschen die Menge erhöhen. Man kann auch die Knospen sehr gut, ich mag es roh essen, also wenn man einfach mal spazieren geht, immer so einen ganzen Löwenzahn.
Blüht.
Genau, die Knospen, die geschlossenen Knospen essen, man kann aber die ganzen Blüten essen. Also ich esse die ganzen Blüten, was ich ganz gerne mag, was echt eine Delikatesse ist. Wenn man jetzt viel
also das Gelbe mit, das Köpferl mit.
Ja, okay. Mit im Salat, alles im Salat rein. Und diese Knospen, die, wenn man größere Mengen hat, dann erntest du die und tust die in der Pfanne mit ein bisschen Olivenöl und Kräutersalz anbraten. Das schmeckt wirklich. Und vielleicht noch Balsamico drüber, so wie Antipasti. Das schmeckt sehr gut.
Das ist lustig, was du erzählst mit den Knospen. Habe ich zum ersten Mal am Gardasee kennengelernt, im Hinterland vom Lugana Weingebiet, in einem sehr netten Agriturismo. Und die haben einen Salat gemacht und auf dem Salat waren eben so, ich konnte es nicht gleich identifizieren. Mhm. Dann sag, aha, was ist jetzt das? Und dann haben wir mit Händen und Füßen und Google-Dolmetscher und wie auch immer, sind wir also der Sache auf den Grund gegangen und der hat uns erzählt, das sind Löwenzahnkapern. Das heißt, er nimmt die Knospen und legt die ein in Essig, gutes Olivenöl, Essig, ich glaube halt wahrscheinlich das übliche, ein bisschen Salz, Pfeffer und die tut er im Salat. Ist ein Traum.
Ja.
Ein Traum, wirklich.
Also hier war ein Rezept drin, in dem, dass man es anbrät oder man legt es in so einem Essigsud ein und hat man dann einfach für den Winter da noch so in Gläsernform wie Kapern. Und wie gesagt, es sind in großen Mengen zur Verfügung. Es geht leicht, es geht schnell, kein großer Aufwand und man hat eine echte Delikatesse im Salat. Was wichtig, sage ich immer, ist, es muss schmecken. Also alle Wildpflanzen, die man isst, es muss einfach schmecken. Weil ich sage immer, wir Frauen sind eher nur so, dass wir sagen, ja, okay, es ist gesund, also essen wir es.
Genau.
Ein Mann würde das nie machen.
Beim Mann nicht so. Es darf gesund sein. Jetzt sind wir mal richtig verallgemeinernd. Genau. Hauen wir mal die Klischees hier raus.
Genau. Also beim Mann, es darf gesund sein, aber es muss vor allem schmecken.
Ja.
Und deswegen habe ich immer gesagt, diese Rezepte, wo in meinem Buch drin sind, die müssen einfach gut schmecken. Und ich habe gesagt, die sind, also alle Rezepte in meinem Buch sind an Männern erprobt. Und deswegen sage ich, mach so gut Dressing. Salatdressing ist das A und O. Dass man sagt, erstens ein gutes Olivenöl, ich arbeite gerne mit Kürbiskernöl, dann tue ich gerne mal entweder einen süßen Senf rein, so einen Apfelsenf, oder einen selber gemachten Sirup mit rein, dass man ein bisschen die Süße reinbringt.
Ahornsirup geht auch ganz wunderbar.
Ist wunderbar. Mhm. Dass mir die Bitterheit ein bisschen abmildert. Man soll es nicht total süß machen, weil die Bitterstoffe wichtig sind. Aber es geht darum, dass unsere Geschmacksnerven, unsere Knospen wieder aktiviert werden und sich an das Bittere gewöhnen. Und ihr werdet das alle merken, also die mehr Salate essen, diese Bittersalate, dass man immer mehr Lust hat auf Bitter zu essen und dass das nicht mehr so bitter empfunden wird, wenn man mehr diese Wildpflanzen mit in seine Nahrung mit einbaut.
Mhm. Salat haben wir gehabt, dann hat gesagt, kapern, man könnte es einlegen, man kann natürlich auch ganz klassisch wahrscheinlich Tee oder Tinkturen
machen. Genau, man kann aus der Wurzel Tees machen, man kann aus den Blättern Tee machen, aus den Blüten mache ich gern einen Sirup, also wie Holunderblütensirup, also mit Zucker, frischen Bio-Zitronen, das einlegen, diese Blüten, diese gelben Blüten, und es wird dann so ein goldgelber Sirup.
Mit Wasser dann, Wasser ein bisschen
zum Parfümieren. Mit Wasser oder mit einem Plasekt.
Wunderbar, ja.
Genau. Oder als Dressing in die Salatdressings nahegeben. Man kann aus den Blüten Limo machen, dass man die in Apfelsaft ansetzt und dann mit Sprudelwasser auffüllt. Mhm. Schmeckt auch Kinder sehr gut. Gemüse kann man draus machen.
Schön. Kann man so machen. Und das Gleiche gilt für den für die Brennnessel, oder sagst du, Nana, man muss schon jedes Pflänzchen so behandeln, wie es verdient?
Also ich würde sagen, beim Kirsch ist ähnlich.
Kirsch ist ähnlich.
Genau, Kirsch ist ähnlich. Kirsch ist ja, gehört mit zu den wohlschmeckendsten Wildpflanzen. Der Kirsch ist ja eine Pflanze, in großen Mengen wächst. Und es ist so die Gichtpflanze. Also nicht umsonst sagt man auch Gichtkraut dazu, weil das die Fähigkeit hat, die Harnsäure aus dem Körper, aus den Gelenken und aus dem Gewebe zu lösen. Und gleichzeitig hat, sage ich immer, haben alle drei Pflanzen, also Löwenzahn, Kirsch und Brennnessel, die können bestimmte Stoffe im Körper lösen, Ablagerungen und wie jetzt die Harnsäure lösen, und haben aber gleichzeitig die Drainage mit im Gepäck. Das heißt, die aktivieren die Nierenfunktion und aktivieren die Niere, dass die mehr die Giftstoffe dann ausleitet. Und der Kirsch ist gut, wenn jemand Gicht hat, wenn jemand so Beschwerden hat im rheumatischen Formenkreis, Gelenksbeschwerden, dann sollte man einfach viel Kirsch essen oder Kirschtee trinken. Ich sage, wie man es vor der Haustür hat. Bei mir auf der Alm ist es ein bisschen schade, weil ich so wenig Kirsch habe.
Ja, Kirsch hast du
nicht,
genau.
Nicht so viel. Aber den jeden Tag mit in den Salat geben oder in Smoothie einfach mit rein. Ja. Manche lieben ja Smoothies und mixen es gern. Ja. Pesto kann man sehr gut machen mit Kirsch, mit ganz gut, dass man so ein paar Nüsse sie anröstet und ein bisschen Parmesan rein tut und klein schneidet, wie ein Pesto. Beim Kirsch, der ist so mineralisch. Der schmeckt, die Petersilie stammt vom Kirsch ab. Das heißt, und der Kirsch hat einen Geschmack zwischen Petersilie und Karotte. Mhm. Also einfach mal die Blätter essen, man merkt dann so diesen karottigen Geschmack. Und von daher kann man da einfach wunderbar Salate machen. Und wenn der Kirsch ein bisschen größer wird, dann kann man die Stängel sehr gut nehmen. Die schmecken wie Stangensellerie, also ganz mineralisch. Und ich sage immer zu Hause, wenn ihr einen großen Garten habt, lasst einfach ein kleines Eck frei und dazu da einfach Brennnessel, Kirsch, Taubnessel,
halt
alles, was gern wächst, Labkraut wachsen lassen. Und da haben wir dann sozusagen jeden Tag hat man was Frisches das ganze Jahr. Und wenn ich die Schnecken mal irgendeinen Salat zusammen esse, dann habt ihr wenigstens nebenbei nur die Wildpflanzen.
Und ich habe sehr schmunzeln müssen, da hat er sehr nett geschrieben, hat gesagt, zum Beispiel gerade beim Löwenzahn, er sagte, wenn es jetzt den nur in China gäbe und als Heilpflanze bekannt wäre, dann würden wir viel Geld dafür zahlen, dass wir einen Löwenzahn aus China kriegen, mit dem wir hier was anstellen. Immer das voraus, der ist nichts wert, gell?
Ja, genau, weil der Löwenzahn wird als Ginseng des Nordens bezeichnet, weil er so ein starkes Tonikum ist. Also er macht uns wirklich stark und gibt uns ganz viel Kraft. Und wie gesagt, alles, was in großen Mengen verfügbar ist, schätzt man dann vielleicht nicht mehr so sehr.
Mhm. Die Brennnessel ist natürlich auch so eine Königin. Also gerade bei den Kräuter- und Heilkundigen haben die Brennnessel ja immer schon verehrt.
Ja.
Nicht nur die gute Hildegard, sondern auch andere, die gesagt haben, wow, was für eine Pflanze.
Ja, an die Brenzel trauen sich viele nicht so ran, weil es natürlich diese gefährlichen, in Anführungszeichen, Stacheln hat. Mir hat immer interessiert, was machen diese Stacheln? Was passiert da, dass man einfach so quatteln kann? Und ich habe das interessant gefunden, dass in diesen Spitzen ist eingelagert die Kieselsäure in den Brenzelspitzen. Also in den Stacheln. Und wenn wir diese Stacheln berühren, dann brechen die ab. Mhm. Und es entsteht eine scharfe Kante an den Nadeln und die bohrt sich unsere Haut ein und dann spritzt die Pflanze als Schutz natürlich, damit sie sich wehrt, dieses Histamin und Ameisensäure und Serotonin in unseren Körper und das macht dann diese Quatteln. Mhm. Und wenn man weiß, okay, Kieselsäure ist ja gleichzeitig wieder eine starke Kieselsäurepflanze. Und diese Kieselsäure von der Brennnessel ist stark bioverfügbar. Das heißt, wir kennen die, wenn wir es einfach kochen oder dünsten, die Brennnessel als wie Spinatersatz. Also ich liebe es einfach, wie ein Spinat hernehmen. Also Zwiebeln andünsten, ein bisschen Butter und dann die Brennnessel kleinschneiden und dann noch ein bisschen Ziegenfrischkäse dazu. Dann ist es einfach eine Delikatesse. Man kann es auch mit Spinat oder Mangold mischen oder für Aufläufe. Die Brennnessel gehört zu den drei eisenreichsten Pflanzen, die wir haben. Also die Brennnessel, die Vogelmiere und das Franzosenkraut. Die Vogelmiere und Franzosenkraut sind ja also zwei Pflanzen, die als Unkraut im Garten sind. Also einfach essen statt ausreißen. Mhm. Und diese Brennnessel hat sehr viel Eisen drin, vor allem Leute, die jetzt wenig Fleisch essen oder für Frauen auch, füllt die unsere Eisenspeicher wieder auf.
Wie pflückst du es denn du? Man sagt ja immer, Brennnessel pflücken mit Handschuh. Das genau, machst du gar nicht, gell?
Ich pflück's mit den Händen. Also wichtig ist, dass man von unten nach oben abzupft, weil die kleinen Brennhaare sind auf dem Blatt und an der Seite vom Blatt und nicht unterm Blatt. Das heißt, wenn man es von unten den Stängel nimmt und abzupft, dann brennt man sich nicht zu stark. Also man wird immer ein bisschen brennen. Also mir macht es nichts aus, wenn jemand empfindlich ist, einfach einen Handschuh anziehen. Mhm. Und was ich einfach ein Tipp, wenn man das mal einfach an Brennnessel sieht, zu gewöhnen. Also ich esse Brennnessel nicht roh. Man kann es roh essen, aber man muss dann wirklich so im Nudelwalger die Brennhalle runterbrennen, also oder kaputt machen. Ich finde jetzt nicht so geschmackvoll. Ich tue es wirklich gern in Smoothie, mache einen Spinat oder ich mache Brennnesselchips. Und das ist super. Einfach die jungen oberen Triebe abzupfen, in eine Auflaufform reintun, einfach voll machen, die Auflaufform so locker. Ein bisschen Olivenöl und Kürbiskernöl mal nur drüber. Ein bisschen Kräutersalz drüber und im Backrohr bei 160 Grad backen. So 10 Minuten, einmal umdrehen, ein bisschen wenden und dann werden die ganz knusper und resch. Und das schmeckt einfach wirklich sehr, sehr gut. Und wir essen das einfach fast jeden Tag und einfach auf Nacht als Knapper.
Ja, so als Knapperei.
Knapperei. Und man hat ganze Mineralien, die Brennnessel liefert uns so viel, so richtiger Immunboost. Also viele Mineralien, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe. Dort die Nieren anregen, bringt Giftstoffe aus dem Körper und bringt uns aber ganz viele Mineralien wieder in den Körper.
Und was auch interessant ist, habe ich auch bei dir in deinem Buch erfahren, dass wenn man sich brennt hat, dass meistens direkt neben der Brennnessel genau das Gegenmittel wächst sozusagen.
Ja, genau,
gell?
Das ist das Antidot. Also die Pflanzen haben meistens so daneben wächst dann gern der Spitzwegerich, den man hernehmen kann, oder der Gundermann. Die Gundelrebe, das heißt, das kennen eigentlich die meisten, dass man sagt, wenn man sie Mückenstiche hat oder wenn sie Kinder irgendwie verletzen, dass man dann die Spitzwegerichblätter ein bisschen zerreibt oder so einen Knoten reinmacht und dann ein bisschen zerreibt, dass der Saft austritt und dann mit diesem Saft die Stellen betupft und dann lässt der Schmerz ganz schnell nach.
Das gilt da auch.
Das gilt auch bei der Brennnessel.
Jetzt haben wir über Pflanzen gesprochen, die bei uns direkt vor der Haustür bzw. im Garten wachsen und die wir kennen und von denen wir eigentlich, du sagst es richtig, schon wissen, dass die gut sind, aber man muss sich natürlich damit beschäftigen und auch beschäftigen wollen, um das mal vielleicht anzuwenden und zu probieren. Was mich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht hat bei der Lektüre deines Buches, waren die Bäume, die da alle vorkommen. Dass du auch gesagt hast, schaut euch doch bitte mal die Bäume an. Eine Birke, eine Buche, eine Linde oder eine Fichte. Und auch da steckt ganz viel drin.
Ja, mir war einfach wichtig, ich bin jetzt auf 30 Pflanzenporträts eingegangen, die ich beschrieben habe. Und es war zwar meine Wildkräuter, aber eigentlich geht es in meinem Buch um essbare Wildpflanzen. Mhm. Zu Wildpflanzen gehören ja nicht nur die Kräuter, die am Boden wachsen, sondern alles, was ein bisschen höher ist. Auf Sträuchern ist Stauden, dann die Brennnessel, Sträucher sind wir dann einfach schon bei Beeren die, und auch Nüsse. Und dann geht es dann noch höher zu den Bäumen und was ich einfach sehr spannend finde und dass wir halt einfach sehr viel Laubbäume essen können oder auch die Nadelbäume. Und vor allem, darum sind wir natürlich von der Erntezeit ein bisschen enger dran, weil die einfach nur in jungen Reife, in der jungen Plattform gut genießbar sind.
Also wenn sie austreiben.
Genau, also die Knospen, ich habe sehr viel über Knospen geschrieben, weil die Knospen das geballte Kraft ist, also da sind ja ganz viele Pflanzenhormone in den Knospen drin. Deswegen kann ich die Leute immer nur empfehlen, dass sie mal so Knospen knappern, ob das an Apfelbäumen ist, die ganzen Rosengewächse. Mhm. Aber auch essbare Bäume sind zum Beispiel Linde. Also Linde gehört zu den schmackhaftesten essbaren Bäumen. Die Linde hat sehr wenig Gerbsäure drin im Vergleich zur Buche oder Birke. Die kann man nur, Buche und Birkeblätter kann man nur im ganz jungen Stadium essen. Dann sind sie sehr säuerlich und nur mild. Wenn sie älter werden, dann werden sie eher ledrig, diese Blätter. Aber die Linde bleibt eigentlich lang weich. Also es gibt die Sommer- und die Winterlinde. Es ist egal, welche man vor sich hat. Also man muss den Unterschied nicht kennen. Aber probiert es einfach mal aus. Die Lindenblätter zu essen in Salat. Also ich mache teilweise ganze Schüsseln voll nur mit Lindenblättern. Das schmeckt besser wie jeder Batavi, wie jeder Kopfsalat oder Eichblattsalat. Es ist sehr sehr fein. Man merkt, aber wenn man länger drauf kaut, diese leichten Schleimstoffe, die aber nicht unangenehm sind. Man weiß ja, dass die Linde sehr gut als für Erkrankungen ist, als was mit Thema Lunge, bronchiale Erkrankungen
ja,
hat.
Ja, genau, ich kenne es als Tee.
Als Lindenblüten-Tee. Trinkt man diese Blüten, aber diese Blätter sind ganz samtig. Also ich sage meistens die frischen, jungen Triebe oder die Blätter und isst die schon einfach so, wenn ich am Vorbeigehen bin. Mhm. Und viele sagen ja dann, okay, die Linde ist ja so hoch, da komme ich gar nicht drauf. Aber die Linde hat meistens junge Ausläufer an der Seite. Und diese Ausläufer kann man eigentlich abernten, weil die sowieso nicht groß werden. Also die Linde, wo groß ist, lässt keine neben sich stehen. Also die kann man alle gut abernten. Also einfach mal ausprobieren, die Lindenblätter zu essen. Genauso auch bei die Fichten. Ich habe es euch schon kurz angesprochen, dass ich gern diese jungen Fichtenspritztriebe ernte. Viele kennen es von dem Fichtenhonig, den man selber macht. Ich bin jetzt nicht so, also kann man machen, aber ich denke, da hat immer so viel Zucker rein und man muss immer so lang kochen. Aber diese frischen Fichtenspitzentriebe, ganz schwieriges Wort.
Ja, schwieriges Wort.
Die schmecken so ganz zitronig, säuerlich. Und die kann man klein hacken, in Salat tun oder ich liebe es, ein Pesto zu machen. Nur, habe ich jetzt gestern auf der Alm gemacht, diese frischen Triebe, Kleinhacken, genauso Nüsse anrösten in der Pfanne, Parmesan dazu, gutes Olivenöl und Zitronensaft. Das schmeckt einfach sehr gut zum Wild, zum Fleisch oder aufs Butterbrot.
Aufs Butterbrot, einfach zum guten Brot schmeckt das bestimmt auch. Oder zum Quark, genau. So sowas. Quark
oder genauso kann man mit der Lerche, das sind die frischen Lerchentriebe, die haben jetzt... Dadurch, dass die Lerche ja jedes Jahr neue, das ist der einzige Nadelbaum ja, der die Nadel im Herbst fallen lässt. Das heißt, die Triebe kommen ja im Frühjahr ganz jung und fein. Und die kann man auch klein hacken und kann man auch Salz draus machen zum Beispiel. Also ein bisschen zermörsern und Lerchenspitzensalz zum Beispiel.
Aber die Sachen, die holst du wirklich aus dem Wald, da gehst du jetzt nicht zum. Ihr könnt natürlich auch zum Nachbarn in den Garten und sagen, du hast eine schöne Linde, kann ja mal. Und dann
Ich denke, wenn man ernst sagt, dass die essbar sind, dann kann man sich, glaube ich, einen Lindenbaum aufteilen. Eine Win-Win-Situation.
Ja, ja. Also das ist erstaunlich, weil Bäume, klar, wir kennen Latschenkieferöl, kennen wir, oder zum Einreiben, ins Badewasser kennen wir es natürlich auch. Zum Essen war es mir jetzt noch nicht so bewusst. Muss ich wirklich sagen.
Ja, und es gibt ja so viele Linden. Und vor allem jetzt ist nur die Zeit, wo sie so noch alle junge Triebe haben. Also einfach mal probieren und essen. Also ich habe jetzt noch Korn gehabt, der hat gesagt, nein, das schmeckt eben nicht. Weil es auch wenig Bitterstoffe hat. Also Menge Kinder sehr gern. Mhm. Das ist auch wichtig, dass man so Pflanzen auch an die Kinder wieder langsam ranführt.
Eine Pflanze, die jetzt natürlich gerade so richtig kommt, jetzt zur Zeit, ist der Holunder.
Ja.
Der Holunder ist ja auch ein wunderbarer Strauch.
Ja, das ist also unser Immunbooster. Das ist beim Holunder ist so, roh kann man wirklich nur die Blüten essen. Alles andere muss einfach gekocht sein. Früher haben wir ja nur die Blätter gegessen, ist man aber jetzt auch ein bisschen davon weggekommen, weil die einfach auch Giftstoffe haben, die wo man sich wirklich gut auskennen muss, dass man und gut dosieren muss, dass er nicht irgendwie mehr Schaden bringt. Aber auch die frischen Holunderblüten, so kennst du vielleicht auch noch, ja, dass man die so in Teig, in so einem Pfannenkuchenteig oder in
Bierteig
und dann den Fett rausbrät, die Holunderküchlein.
Ein bisschen Puderzucker drauf und der Kompott dazu. Oh, meine Güte.
Ganz viel Puderzucker.
Das ist eine Delikatesse.
Ich mag eigentlich sehr gern. Oder dass man einfach den sammelt für den Winter und dann Tee macht und dann halt einfach als schweißtreibenden Tee verwendet. Und die Beeren sind ja auch wirklich in gekochter Form, dass man Kompott macht. Meine Mama hat es früher immer eingeweckt und wir haben dann immer so separat einmal die Holunderbeeren eingeweckt gehabt und dann Apfelmus und die Kombination aus Apfelmus und Holunderbeeren finde ich einfach.
Ja, weil die Holunderbeeren, die sind schon sehr fordernd im Geschmack, sagen wir mal so. Die schmeicheln sich nicht so an.
Nein,
also das muss man mögen.
Ne? Genau, und mit dem Apfelmus, das so sehr weich und sehr smart im Mund ist, ist das eine ganz gute Kombination.
Mhm. Und der Holundersaft, der war bei uns eigentlich immer das erste Mittel der Wahl.
Genau.
Bei Erkältungskrankheiten. Ja. Wenn du gesagt hast, oh, ich glaube, ich werde krank, mir geht's nicht gut, irgendwas ist im Anflug, zack.
Sofort, genau.
Sofort Holundersaft.
Wenn man unten im Keller hat die Mama immer ganz wirklich so kistenweise, hat sie den Holundersaft und die, gelagert. Und der ist ja wirklich nur verwendet worden, wenn wir krank waren. Aus dem Frühjahr, wenn dann noch ein paar Flaschen über war. Aber der hat wirklich, also sofort, wie du auch sagst, Bettina, wenn man ein bisschen Anflug von einer Erkältung ist, dann ist der Holundersaft da ideal. Es sind eigentlich auch vor allem alle Beeren, die sehr dunkle Farbe haben. Das sind die Anthocyane, die unseren guten Zellschutz bieten und die sind ja in der Heidelbeer drin, in die Preiselbeeren. Deswegen haben wir auf der Alm haben halt das Glück, dass wir oben auch sehr viele Preiselbeeren haben. Letztes Jahr war gutes Preiselbeerjahr.
Ist nicht immer.
Ist nicht immer, so alle x Jahre mal. Mhm. Und da Preiselbeeren schmeckt ja auch sehr gut. Die kommen auch roh. Also ich habe es dann gerne in so Pfannenkuchenteigen mit eingebacken. War sehr gut. Oder Marmelade gemacht. Und das dann, oder Vogelbeeren.
Hast du schon mal mit Meerrettich zusammengebracht? Preiselbeere und Meerrettich ist eine Top-Kombination.
Und was macht man daraus?
Zum Beispiel nimmst du ein bisschen Joghurt oder bei dir bei dem Ziegenjoghurt, Preiselbeer, Meerrettich.
Frischen Meerrettich.
Muss aber, nicht unbedingt gerade aus dem Glas sein, aber wenn man frischen hat, ist es noch besser. Ein bisschen abschmecken, hervorragende Beisoße zu Gemüse, zu einem Fleisch. Also wir haben es immer klassisch zum Fondue dazu gemacht. Zum Fleisch passt es sehr schön, weil es so eine fruchtige, scharfe Note dazu gibt. Kannst aber auch einfach ein bisschen Gemüse eintippen. Also das kann man zu viel umreichen. Zum Käse könnte man es auch dazu tun, zum schönen Hartkäse. Ist eine schöne Kombi.
Super.
Das habe ich also nicht erfunden, haben wir bestimmt irgendwo mal gelesen oder nachgemacht, aber ist so ein Klassiker, das ist eine schöne Sache. Mei, man kann so viele schöne Sachen aus all diesen Sachen machen, das ist ja das Tolle.
Ja, genau, man muss einfach wichtige Sachen ausprobieren, ein bisschen Anregungen kriegt. Also ich kriege ja immer wieder Anregungen von anderen und deswegen finde ich es wichtig, dass man das Wissen auch vermittelt.
Mhm. Und das machst du ja auch, gell? Wenn du nicht auf der Alm bist, also im Winter liegst du nicht faul auf dem Sofa rum, so sehr wir es dir auch wünschen, sondern da gehst du mit deinem Wissen, da machst du Seminare vermutlich. Genau. Und
ja, immer Vorträge, also viele Lesungen und Vorträge über die Bücher, aber auch für Firmen, so Inspirationsvorträge, einfach also, dass man so ein bisschen schaut, was ist, ein bisschen der Reflexionen von, ein bisschen schaut, wie kann man das Leben vielleicht ein bisschen anders angehen. Und wer dann einmal gefragt, Mensch, wo kann man sowas, also Wissen sich noch aneignen? Wie gesagt, durch Bücher ist schon mal ganz gut. Dann jeder ist ein bisschen anderer Typ. Der eine liest Bücher und geht gleich raus. Der andere sagt, na, ich brauche eigentlich noch, das ist mir zu wenig, ich traue mich nicht ganz. Es werden ja mittlerweile so viele Wildkräuterkurse angeboten, dass man da einfach ein bisschen stöbert, da mal im Internet schaut.
Oder in den Regionen gibt es meistens ausgebildete, bei uns sind zum Beispiel so Kräuterbäuerinnen haben
genau,
wir auch.
Genau, dieses Mann oder die Terroristinfos bieten auch immer da sehr viel an. Dass man da mal irgendwo mitgeht, manche mögen das einfach sagen, sie möchten es begreifen, fühlen und mit in die Leute. Mit den Experten was machen und dann auch gleich verkochen, dass man so gleich mit allen Sinnen arbeitet, das finde ich ganz wichtig. Und dann wirklich auch mal trauen, einfach rauszugehen und das zum Ausprobieren.
Mhm. Und ich sehe schon, es gibt übers Jahr so verschiedene Erntephasen. Es ist einiges, was man wirklich im Frühling holt, dann im Hochsommer, wenn auch der Frauen-30er ist, im August, wenn die Pflanzen ihre größte Kraft, viele Heilkräuter auch ihre größte Kraft entfalten und im Herbst. Also gibt es schon diese Natur, gibt uns die Phasen vor, auch wann was passt.
Ja, es ist so, im Frühjahr, da geht es darum, dass der Körper sich wieder ein bisschen reinigt, dass er Nährstoffe kriegt, damit er in die Kraft kommt. Das sind dann diese ganzen Löwenzahn, Giersch, Brennnessel, so, die aktivieren unser Leber, unsere Niere. Und dann so im Sommer, so eher diese Leichtigkeit und diese Sommerpflanzen, ja, wie das Johanniskraut oder der Frauenmantel, den wir haben, das ist so unsere Lichtpflanzen. Wir haben ja auf der Alm, haben wir einen Frauenmantel, aber wir haben auch den Silbermantel. Das ist so die kleine Schwester. Die wächst eigentlich nur in die Bergen. Und der wird Silbermantel genannt, weil der auf der Unterseite vom Blatt ganz silbrig ist. Und da sagt man, dass die Heilkraft nur ein bisschen höher. Und Frauenmantel sollten eigentlich wir Frauen oder dürfen wir Frauen eigentlich fast regelmäßig trinken, weil einfach unser Hormonsystem wieder ein bisschen ausgleicht.
Als Tee.
Genau, Frauenmantel trinken als Tee. Wobei ja diese junger, feiner Blätter, wie so kleine Muscheln ausschauen, wo da oft mal dieser Tropfen da drin ist, dieser Tautropfen, die schneide ich gerne mit einem Salat. Weil die einfach nur fein ist und die Gerbstoffgehalt noch nicht so groß ist. Gerbstoffe sind ja, kennt jeder, wenn man was isst und es ist so zusammenziehen. Man merkt, es zieht im Mund zusammen. Ist natürlich auch sehr entzündungshemmend und wundheilend, aber man muss auch natürlich, der Körper muss sich daran gewöhnen. Also aber so kleine Blätter immer mit in den Salat geben und ansonsten Tee trinken. Tee trinken immer gut.
Also alles, was du jetzt so geschildert hast und beschrieben hast, kann man natürlich einfach schlechterdings nachlesen in einem Buch. Martina Fischer, Meine Wildkräuter heißt es und es kostet knapp 24 Euro. Also es ist ein sehr schön bebildert und auch sehr logisch strukturiert und eine schöne Lektüre für die Vorbereitung, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Vielen Dank, dass du uns das nahegebracht hast, liebe Martina. Was machst du jetzt heute noch? Wie geht es jetzt heute weiter bei dir?
Genau, ich war jetzt dann mit dem Auto wieder
zurück. Jetzt geht es wieder aus der Zivilisation
Richtung Bayerisch-Zell, genau. Und gehe dann eigentlich ziemlich dann um und gehe dann sofort mit meinem Rucksack hoch auf die Alm und schaue, ob da noch
alles, noch steht und lebt.
Genau, und die Ziegen noch nicht ausgebüxt sind. Aber heute ist eigentlich ein guter Tag, weil es regnet oben, also wenn jetzt hochkommen, wird es noch regnen und die Ziegen sind sehr wasserscheu.
Von daher
werden die,
also die mögen das nicht.
Die mögen es nicht, aber nicht grundlos. Die Ziegen haben kein Unterhautfettgewebe. Das heißt, eine Ziege friert sehr schnell aus im Vergleich zum Rind. Mhm. Das ist nicht nur, weil es so eigen und so zickig ist, sondern die verkraften das nicht so gut und von daher kommen die dann schnell an den Stall zurück.
Aha. Das heißt, du musst nicht so weit umeinander laufen und die zusammensuchen.
Ja, genau.
Weil du jetzt eine Frage noch, die ich stellen möchte zum Schluss. Nur vom Gefühl her. Ja. Fühlt ihr euch jetzt auf eurer Alm, ihr zwei, fühlt ihr euch bedroht? Ich sage nur Bär.
Ist ein großes Thema.
Ist das große Thema. Wollen wir jetzt auch nicht vertiefen. Nur so vom Gefühl her, das mich interessieren noch.
Ja. Er ist da. Der Bär ist da und der Wolf ist auch da. Mir persönlich, ich habe keine Angst vor dem Wolf und auch nicht vor dem Bär, muss ich sagen. Ich habe bloß ein bisschen Bedenken, jetzt bei den Rindern auch nicht so. Gut, er versprengt die Rinder oft mal und dann die Gefahr ist, dass die leichter abstürzen. Das ist ein Riesenthema. Und ich habe einfach schon Angst um meine Ziegen.
Um Ziegen schon?
Die Ziegen, genau. Und wie gesagt, er hat bei uns einfach keinen Platz und keinen Raum und er wird einfach da leben, wo er hingehört, aber bei uns in unseren Alpen, wo alles so dicht besiedelt ist und wo so großer Tourismus ist, geht einfach beides nicht, Mensch und Bär.
Aber werdet ihr irgendwas anders machen als sonst, weil einfach so dieses Bewusstsein oder diese Gefahr so ein bisschen greifbarer geworden ist?
Nein, weil Herdenschutzhunde ist keine Lösung und Zäune ist keine Lösung und einen Hund habe ich leider noch nicht. Also ich hätte gerne einen Leihhund für die Alm, wenn jemand einen Hund hat, der ihn gerne für 4 Monate
ausgibt. Muss erst der Katze um Erlaubnis fragen, das sage ich dabei.
Das stimmt. Dann würde ich den gerne annehmen, aber ansonsten vertrauen wir einfach, dass wir geschützt sind auf der Alm.
Also wünsche ich euch einen ganz wunderbaren Sommer. Rinder kommen jetzt.
Die kommen, genau.
Also jetzt habt ihr es nur ein kleines bisschen geruhsamer. Und ab nächsten Samstag geht es dann so richtig los. Ein bisschen später seid ihr dran, gell?
Ja, wir sind jetzt, dass das so lange geregnet hat und letzten Mittwoch nochmal geschneit hat auf 1400 Meter, ist die Vegetation ein bisschen langsamer, aber sie ist gut am Start.
Möge er schön und unfallfrei sein und bären- und wolflos, euer Alpsommer. Alles Gute, vielen Dank, dass du da warst. Hat eine große Freude gemacht, mit dir zum Ratschen. Schön war's.